Es gibt in den Vereinigten Staaten von Amerika, ein Stück nördlich von Las Vegas, eine geheime Militärbasis, in der geheimnisvolle Dinge passieren sollen. Die Area 51. Seit den 80er Jahren rätselt die Weltöffentlichkeit, was dort passiert. Die Geschichten reichen von geheimen Flugobjekten bis hin zu außerirdischen Raumschiffen und exotischen extraterrestrischen Strahlenwaffen. Einigen Berichten zufolge sollen dort sogar lebende Außerirdische mit dem US-Militär zusammenarbeiten. Wie viele von euch sicherlich schon mitgekriegt haben, plant das Internet gerade einen Sturm auf die Area 51. Das Facebook-Event Storm Area 51 hat mittlerweile über 1,4 Millionen Teilnehmer. Und aufgrund dieses Ereignisses haben wir von den Kack- und Sachgeschichten uns überlegt, geben wir euch den Hörern doch ein kleines Goodie. Wir haben ja unseren Premium-Kanal, bei dem alle, die uns Minimum $3 plätschen, bei patreon.com/kackundsach unseren Premium-Kanal hören können. Und dort haben wir im Januar 2018 eine Folge unseres Formates Skepsis veröffentlicht über die Area 51. Damit ihr euch thematisch schon mal auf den 20. September auf den Sturm auf die A51 vorbereiten könnt, stellen wir euch diese Folge jetzt hier kostenlos im Standard-Kack-und-Sach-Feed bereit. Ich bin Fred und wünsche euch im Folgenden viel Spaß mit Kack-und-Sach-Premium Skepsis Area 51.
Scheißegal, wie albern, sie werden penetriert. Darum wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Skepsis.
Willkommen zu Kack- und Sach-Premium. Hier ist Skepsis. Wir befinden uns in der Skeptikerzentrale in Deutschland, Baden-Württemberg, Eisingen. Mit mir am Tisch seit langem endlich mal wieder die Sci-Fi-Sacknasen. Ich begrüße auf der einen Seite Andi.
Hi.
Softwareentwickler.
Hentai-Historiker.
Hentai-Historiker.
Tentakel-Experte.
Auf der anderen Seite Fabio.
Hi.
Softwareentwickler. Mhm. Pionier der Luft- und Raumfahrt. Schisionier. Er möchte sich auf den Mars schießen lassen, aber nur, wenn im Raumschiff genug, ich zitiere, Alk und Weiber sind.
Ja.
Und wir haben uns heute ein Thema rausgesucht, auf das viele Hörer schon lange warten. Wir sprechen über die Area 51, die einer von uns besucht hat. Und wir sprechen über den UFO-Absturz in Roswell, New Mexico.
Ich wette, dem hat auch einer von uns beigewohnt, oder?
Wenn du meine Analsonden anspielst, könnte sein. Gut, Leute, was wisst ihr denn über die Area 51? Fab.
Ich weiß echt nicht viel. Außer, dass ich gerne mal YouTube-Videos im Suff angucke und mir nichts merken kann. Und dass da Aliens rumhängen, angeblich.
Ja. Ich zitiere mal kurz aus dem Online-Lexikon Wikipedia. Area 51 ist ein militärisches Sperrgebiet im südlichen Nevada, USA, im Besitz der United States Air Force und des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums. Die Basis liegt innerhalb des großen Luftwaffenübungsgeländes Nellis als eigene, zusätzlich gesicherte militärische Anlage. Ihre Existenz wurde von der Bundesregierung der Vereinigten Staaten lange geheim gehalten und erst im August 2013 vom US-Geheimdienst CIA bestätigt. Die Air Force testet dort neue Experimentalflugzeuge. Area 51 ist Gegenstand vieler Verschwörungstheorien, vor allem zur Erforschung außerirdischer Lebensformen auf der Militärbasis. Area 51 hat eine
enorme popkulturelle Bedeutung. Es ist mittlerweile in tausenden Filmen, Serien, Büchern, Geschichten, Verschwörungstheorien vertreten und ich behaupte mal einfach der berühmteste Militärstützpunkt auf der ganzen Welt.
Ja, definitiv. Ich meine, Erwähnung Independence Day, Klassiker, ne, wo Area 51 auch Hauptschauplatz ist zum Ende hin des Films.
Da ist es ja sozusagen die Hauptbasis, also ja. Davon operieren die Überlebenden der Menschheit und steuern das Ganze im ersten wie auch im zweiten Independence Day.
War das nicht in den 90ern so das Ding, Area 51?
Ja.
Das kam in jedem Scheißdreck vor, in jeder Serie, ja. In jedem Film.
Ja. Ja.
Das war der Shit.
Bei Futurama, glaube ich, sind sie auch mal auf der Area 51. Ja, Andi, du warst dort.
Ja, ich oute mich, ich war bei der Area 51.
Erzähl
also
mal.
Nicht direkt da, aber quasi vorbeigefahren.
Erzähl mal.
Gewunken.
Wann war das?
Wann war das? Vor 2 Jahren, 3 Jahren? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. So um den Dreh. Vor 2 Jahren, glaube ich, im Sommer. Mhm. Vegas-Trip, klar. Und es ist quasi ein Katzensprung von Vegas. Also du kriegst ja eh automatisch einen Mietwagen, wenn du in die USA gehst. Solltest du auf jeden Fall machen.
110 Kilometer nordwestlich von Las Vegas.
Ja, also eine Autostunde entfernt und du fährst halt quer durch die Prärie. Also so wie man es auch in den Filmen sieht, fährst du durch die Wüstenstraßen. Es geht nur geradeaus über Berge und Täler hinweg. Kerzengerade Straßen, links und rechts nichts. Ja. Und dann kommt halt irgendwann so ein dubioser Briefkasten. Ja, der vollgeklebt ist mit allen möglichen komischen Stickern und daneben ein Feldweg, der in die Berge führt, ja. Und das ist quasi dann der offizielle, das ist die Einfahrt zu Area 51, mega unscheinbar gehalten und die ersten paar Kilometer wirklich Feldweg und danach auf einmal hast du eine top asphaltierte Straße, ja, wo sie dann wieder ausgebaut haben und dich dann direkt zu dem Eingang von der Basis führt. Ich bin bis zu dem Briefkasten gefahren, habe da ein paar Fotos geschossen und ich dachte, gut, also sehr viel mehr wirst du jetzt später auch nicht mehr sehen. Das ist ja alles nochmal hinter so einem Berg in einem Tal versteckt, von daher hat mir das an der Stelle auch gereicht. Genau.
Dieser Briefkasten hat auch irgendeinen Namen, Black Mailbox?
Ja, oder? Genau, der gehört ja tatsächlich einem Farmer, der da irgendwie Grundstück hat. Und der kotzt ja regelrecht ab, weil da wird immer Vandalismus betrieben. Leute kleben den halt zu oder haben den auch schon geklaut. Und der kotzt halt richtig ab, weil er seine Post nicht kriegt. Ja?
Ach, der Briefkasten gehört dem Farmer.
Ja, der gehört dem Farmer. Also das steht halt wirklich, weil der da Grundstücke hat oder halt Farmland. Und das ist sein Briefkasten da.
Wieso ist dieser Briefkasten, weil ich auch schon oft von diesem Briefkasten gehört habe, wieso ist der so bekannt? Einfach nur, weil er in der Einfahrt von der Area 51
richtig,
ist.
Genau. Da ist halt so ein Feldweg, der da von der Straße wegführt und direkt da an der Kreuzung, wo dieser Feldweg von der Straße wegführt, ist dieser Briefkasten.
Ich dachte immer, das wäre vielleicht irgendwie, um den Aliens Briefe zu schicken, aber damit hat es nichts irgendwie auf sich.
Damit die Leute, die halt da arbeiten, die Einfahrt nicht verpassen. Sonst würdest du es ja nicht sehen, ne?
Ja.
Da gibt es doch auch Bustouren, gell? Wo an irgendeinen Zaun hinfahren, da kann man die ganze Nacht dann rumhängen.
Das Krasseste ist, ich weiß nicht, ob du das auch bei deinen Fakten hast, es geht ja täglich ein Linienflug aus einem separaten Terminal in Las Vegas Flughafen direkt nach Area 51 und wieder zurück.
Echt? Nee,
also morgens geht ein Flieger von einem separaten Terminal, wo militärisches Sperrgebiet ist, startet ein Flieger und kommt abends wieder zurück.
Für die Mitarbeiter,
damit die nicht da eine Stunde lang in der Karre sitzen müssen, werden die separat mit einem Flugzeug aus Vegas jeden Morgen eingeflogen und abends wieder zurückgeflogen. Kannst du auch auf Flightradar und diesen ganzen Dingern nachvollziehen. Ja?
Ich hab in der Doku gesehen, dass es wohl für die Mitarbeiter der Area 51 verboten ist, selbst zu ihrem Arbeitsplatz zu fahren. Du darfst nicht mit deinem eigenen privaten Fahrzeug da drauf fahren, sondern nur über diese Fluglinie und es gibt wohl für die Mitarbeiter auch eine Buslinie vom Militär, die dort verkehrt und die vom Militär organisiert wird.
Ich glaube nicht, dass das außergewöhnlich ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Deutschland nicht anders ist. Ich weiß es nicht, aber ich könnte es
bei
mir vorstellen.
Bei so Hochsicherheitsanlagen könnte schon sein,
Ja, stell dir mal vor, deine Karre wäre verwanzt oder so ein Scheiß, ja?
Ja, gerade wenn du neuen Sachen forschst.
Ja, ja.
Kann mir gut vorstellen.
Da kannst du auch nicht so einfach irgendeinen Scheiß rausschmuggeln im Kofferraum oder sowas.
Klingt einleuchtend.
Du kannst nur Sachen mitnehmen, die du am Körper oder im Körper trägst.
Es ist sogar in kleinen Betrieben so, wenn du für die Bundeswehr oder wenn du militärische Sachen herstellst, dann musst du innerhalb deiner Firma eine Art Sperrgebiet haben und nur mit Karte reinkommst, dann darfst du zum Teil nicht mal dein Privathandy mit reinnehmen und so. Also auf kleinstem Level fängt das schon an.
Hattest du mit sowas schon mal direkt zu tun, Fab?
Ich nicht, aber ich weiß von einer Firma, wo das so ist und die haben alle Karten und nur bestimmte Leute dürfen rein, die dürfen auch nichts erzählen. Und
weil du arbeitest ja für eine Firma, die in der Luft- und Raumfahrt. Es ist, wir dürfen den Namen auch nicht sagen, aus Vorsichtsgründen.
Das heißt nicht.
Also
lieber nicht, sonst weiß man gleich, wo ich rumhänge. Also es geht eigentlich eher um mich und nicht um die Firma.
Okay, also du arbeitest in einer Firma, die Software für Luftfahrtgeräte, hauptsächlich Helikopter herstellt. Mhm. Und hattest du auch schon mal mit so krasser Geheimhaltung irgendwo zu tun, dass du gefilzt wurdest oder dass du irgendwo nicht reingekommen bist?
Ja, in so krass nicht, aber es gab ein paar Projekte, wo ich in Weichen nicht davon erzählen durfte oder auch Mitarbeiter nicht in den Raum durften, weil die Gerätschaften, die da waren, von den Amis verboten wurde. Zum Beispiel, es durften keine Russen rein. Wir hatten russische Mitarbeiter ohne deutsche Staatsbürgerschaft.
Ohne Scheiß.
Die durften da nicht rein. Ja,
ohne Scheiß.
Die durften das Ding nicht sehen.
Das ist ja...
Und das war nichts Großartiges. Das war hier kein Laser, Weltraumlaser. Das war ganz billiger Scheiß eigentlich.
Auch Chinesen?
Hätten auch nicht gedurft. Deutsche Staatsbürgerschaft.
Nur Deutsche dürfen da rein? Ja. Alter, und das ist ja krass.
Das steht im Konflikt natürlich mit unseren Antidiskriminierungsgesetzen.
Ja.
Aber wenn die Amis das sagen, ist wieder alles okay. Kein Witz.
Finde ich cool.
Krass, Alter. Ja, ich bin so streng geheim militärischen Sachen, da gelten ja oft sowieso nicht die Regeln des normalen Lebens.
Ja, ja. Berechtigt.
Und wie gesagt, wir reden hier von kleinen Fürzen. Deswegen will ich nicht wissen, wie es ist, wenn wirklich was geheim entwickelt wird. Richtig geheim, ne?
Ja. Die Area 51 hat wohl eine Fläche von über 100 Quadratkilometern. Es ist ein Riesengebiet. Also man macht sich ja echt keine Vorstellungen, was es da bei den Amis teilweise für Landschaften sind. Also wir in Deutschland. Deutschland ist ja eines der am dichtesten besiedelten Gebiete weltweit tatsächlich. Ich glaube nur Japan ist vor uns. Bin ich mir gerade aber auch nicht, es nagelt mich nicht drauf fest.
Ah, Holland ist auch noch vor uns zum Beispiel.
Also Deutschland ist extrem dicht besiedelt. Du kannst hier echt nirgendwo 3-4 Kilometer fahren, ohne dass dir irgendein Dorf oder so begegnet. Ja. Bei den Amis sind es ja echt unfassbare Weiten gerade da im Westen.
Das ist richtig übel. Also wenn du von Vegas rausfährst, also ich habe damals so einen Tagestrip gemacht mit Death Valley kurz durchfahren und dann auf der anderen Seite quasi einmal um dieses Tal Area 51 herum. Mhm. Einmal um das Sperrgebiet rum. Da hast du auf der südlichen Seite das Death Valley, mega geiler Nationalpark, kann ich nur empfehlen. Und auf der nördlichen Seite hast du Rachel, dieses kleine Kaff. Da sprechen wir wahrscheinlich später nochmal im Detail drüber. Mhm. Das ist so ein Alien-Dorf, ja. Mega cool.
Dann kommen wir noch dazu.
Das ist von Outer Limits, wo bei Outer Limits einmal vorkommt, wo die ganzen Freaks rumhängen in so einem Laden.
Ja, genau, ja, genau. Okay. Da gibt's ein Café und da habe ich auch eine Cola gesoffen und so. Mega cool, erzähle ich später. Auf jeden Fall. Du hast diese Straße, gerade da, wo diese Black Mailbox ist, 200 Kilometer, kerzengerade und nur dieses eine Kaff Rachel mit 50 Einwohnern.
Wir kommen noch zum Alien-Dorf, nimm das noch nicht vorweg.
Ja, okay. Gut, für jeden, der in Australien war oder so, ist es natürlich Kindergarten, aber für uns hier Europäer ist das natürlich ganz andere Hausnummer. Und du fährst da halt über Berge hinweg in Wüstenstraßen, es geht halt hunderte Kilometer von geradeaus, keine Tanke, kein nichts, nur die Wüste und witzigerweise ein paar Kühe. Da standen auf einmal Kühe auf der Straße, ja, da hat so ein Farmer irgendwie Weideland gehabt oder so, aber ich habe nicht mal Gras gesehen, wo die Kühe hätten Gras fressen können oder so, aber es standen auf einmal ein paar Kühe auf der Straße.
Aha,
ja.
Aliens.
Wahrscheinlich.
Deswegen vielleicht bei South Park die Nummer mit den Kühen. Da kommen ja irgendwelche Aliens und analysieren die Ärsche von den Kühen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, es gibt doch diese Verstümmelungstheorie da.
Es gab Tierverstümmelungen rund um diese ganzen UFO-Sichtungen, wo irgendwelche Tiere bizarr verstümmelt waren am nächsten Morgen.
Also ich muss sagen, ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit Kühen auf der Straße in der Wüste. Hm. Ja.
Direkt angrenzend, beziehungsweise eigentlich auf diesem Gebiet dieses Militärstützpunktes, liegt der sogenannte Groom Lake. Hast du von dem was gesehen, Andi?
Das ist, der liegt ja quasi im Sperrgebiet.
Ja,
das ist so ein Salzsee, ausgetrockneter.
Das ist ein riesiger, ausgetrockneter Salzsee. Also das war vor tausenden Millionen Jahren mal ein See mit Salzwasser, der dann abgeschnitten wurde vom Meer. Der ist ausgetrocknet und es ist eigentlich nur eine Salzkruste übrig geblieben. Also das ist, wenn man von oben auf Satellitenfoto da runter guckt, ist es einfach so eine weiße Platte mitten in der Wüste. Das ist einfach so eine Salzkruste.
Ja. Ist ein Teil weiter im Death Valley genauso. Also das scheint szenerisch in der Gegend
Sieht man bei den Independence Day Filmen, ich glaube bei beiden, beim ersten relativ gut, da fahren sie auch über diesen heftigen Salzsee drüber, ja. als sie den Alien hinten auf dem Pickup haben, dem Will Smith die Fresse poliert hat.
Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie die Szene gerade ein Tal weiter im Death Valley gedreht haben, aber keine Ahnung.
Der See hat einen Durchmesser von 5 Kilometern und es gibt auf diesem Salzsee eine riesengroße Start- und Landebahn für Flugzeuge. Die ist rund 8 Kilometer lang. Das ist tatsächlich wohl eine der, wenn nicht sogar die längste Flugzeugstart- und Landebahn auf der ganzen Welt. Also mal zum Vergleich, Hamburg Flughafen, da ist die längste ist das längste Rollfeld rund 3 Kilometer lang. Das Ding in der Area 51 ist fast dreimal so lang. Es gibt mehrere kleine Landebahnen rundherum. Und auch auf dem See einige, wie auf Satellitenfotos zu sehen ist. Dieses Gebiet grenzt an das ehemalige Atomwaffentestgebiet in der Wüste von Nevada. Es gab da tatsächlich in den 50ern ein paar kleine Unfälle, weswegen Fallout auf den Salzsee niedergeregnet ist. Also das ist wirklich eine super heftige Gegend. Offiziell sind auf der Area 51 keine Kampfeinheiten stationiert. der Groom Lake und dieses Gebiet drumherum wurde früher rund um den Zweiten Weltkrieg als Bomben- und Artillerieplatz verwendet. Damals gab es da noch gar keine Basis, sondern das war als Spielplatz fürs Militär. Die haben da alles getestet, was richtig laut kracht und bummt. Haben dann dort ein Forschungszentrum nach dem Zweiten Weltkrieg für Fluggeräte aufgebaut. Am Anfang waren es wirklich nur wohl so ein paar Wohnwagen. Es wurde immer größer. Und damals wurden dort super viele abgefahrene Spionageflugzeuge, Überschallflugzeuge und Stealth-Flugzeuge entwickelt. Erstmal einen kleinen Schnaps.
Prost.
Also das U-2-Programm, das Blackbird-Programm wurde dort entwickelt und diese typischen Stealth-Bomber, die man kennt, wurden auch alle dort entwickelt. Und dieses Gebiet eignet sich eigentlich perfekt, um so eine geheime Basis unterzubringen. Denn es ist erstens voll am Arsch der Heide.
Ja.
Es ist zweitens teilweise von Gebirgen umringt.
Ja.
Also du kannst von außerhalb super schlecht reingucken. Und es ist auf einer Seite abgegrenzt von diesem ehemaligen Atomtestgebiet. Das ist vielen Leuten nicht bekannt, dass es mitten in den USA eine riesengroße verstrahlte Fläche gibt. Es gibt im Internet so ein Ranking der 10 am krassesten verstrahlten Orte auf der Welt. Und die Wüste von Nevada ist da unter den Top 5. Das ist ein atomares Testgebiet ehemals. Die haben mitten in ihrem eigenen Land großflächig Atomwaffen getestet.
Ja, das ist aber auch so am Arsch der Welt, dass es quasi niemanden juckt. Es juckt keinen. Weil es ist so abgelegen. Da willst du nicht mal freiwillig irgendwie eine Bude bauen, weil du hast nichts außenrum.
Ja.
Habt ihr gewusst, dass die Amis mal geschafft haben, eine Atombombe auf ihr eigenes Land zu schmeißen, aber die ist nicht hochgegangen, weil sie zu alt war?
Wie bitte?
Ich weiß jetzt leider nicht, wo genau das war, weil ich mich nicht drauf vorbereitet. Aber das Ding hätte nur transportiert werden sollen, ist irgendwie dann vom Flugzeug runtergefallen, irgendwo in der Stadt.
Ernsthaft?
Also das war auch bewohnt, da ist halt irgendwo aufgeschlagen und ist nicht hochgegangen. Glück gehabt, 3000. Müssen wir mal genau nachgucken, aber das ist wirklich passiert.
In der Postapokalypse-Folge, die ist auch schon jetzt über ein Jahr her, haben wir auch über so ein Thema mal gesprochen, dass bis heute, ich glaube, fast 20 Atomwaffen vom US-Militär immer noch vermisst werden. Die wissen nicht, wo die sind. Es könnte durchaus sein, dass irgendwo in Alaska unterm Eis noch irgendwelche Atomwaffen der Amis liegen, die noch scharf sein könnten. Die Regierung der USA hat die Existenz der Area 51 tatsächlich erst vor 5 Jahren, 2013, offiziell bestätigt. Und auch erst, nachdem verschiedene Forscher einen Antrag darauf gestellt haben. Die CIA bestätigte die Existenz von besonderen Aktivitäten, die Verschlüsselungssache sind.
Also man muss unterscheiden, es hat nie jemand bestritten, dass es diese Militärbasis gibt.
Genau, also sie haben
es war schon seit jeher klar, okay, da ist das Militär und so weiter.
Genau.
Bloß diese Sondereinrichtung oder diese Sonderexperimente unter dem Codenamen Area 51, das wurde ja quasi bis Mitte der 90er oder 2000 bis.
Also sie haben es nie dementiert. Sie haben nie irgendwelche Dementis gemacht, dass von wegen diese Basis gibt es nicht, weil wenn du da lebst, kriegst du mit, dass da sowas ist. Aber es wurde auch nie offiziell bestätigt. Erst 2013 haben sie ganz klar gesagt, ja, es gibt diese Forschungseinrichtung.
Wenn wir Area 51 sagen, reden wir von dem gesamten Gebiet oder ist das ein Untergebiet innen drin?
Ha!
Ist es eine Area?
Gibt's das ist, mehr das als 51 ist, das Areas? Das ist oder? Tatsächlich jetzt mein nächster Punkt. Okay. Area 51 ist tatsächlich wohl keine offizielle Bezeichnung, sondern Area 51 ist, das kommt von alten Landkarten, wo das in verschiedene Sektoren aufgespalten wurde. Und diese Bezeichnung Area 51 ist tatsächlich von Leuten, die einfach auf Karten geguckt haben und gesagt, ah, da passiert doch der sicke Scheiß. Ja, dieser Komplex dort heißt offiziell Nellis-Komplex. Dieser Komplex wird zur Erprobung von, also ich lese das jetzt hier gerade vor, auch aus dem Lexikon, dieser Komplex wird zur Erprobung von Technologien und Systemen und zum Training für Operationen verwendet, die für die Effektivität der amerikanischen Streitkräfte und für die Sicherheit der USA entscheidend sind. Ein Teil des Komplexes liegt am trockenen Groom Lake. Einige gewisse Aktivitäten und Operationen, die am Nellis-Gelände in Vergangenheit und Gegenwart durchgeführt werden, bleiben unter Verschluss und können nicht öffentlich diskutiert werden. Also Nellis heißt dieser Stützpunkt, ist ein Riesenkomplex und ein geheimnisvoller Teil davon wird von der Öffentlichkeit Area 51
Wobei,
genannt.
Wobei, ihr habt euch bestimmt alle mal aus Langeweile auf Google Maps Area 51 angeguckt.
Ja.
Wenn du dir diesen Stützpunkt auf Google Maps anguckst, gut, wer weiß, wie viel da jetzt wirklich retuschiert ist oder wie auch immer, aber es ist ein popliger Stützpunkt. Also ich habe die Vermutung, dass ein Großteil unterirdisch ist. So wie auch beispielsweise in Independence Day das dargestellt wird.
Allerdings, Ich kenne auch die Satellitenfotos, die wurden ja teilweise auch geschwärzt beziehungsweise wurden bearbeitet, was nichts Besonderes ist. Es gibt auch Stützpunkte in Deutschland, wo du auf Google Maps nicht wirklich was sehen kannst.
Ja.
Es ist völlig normal. Es kursieren aber auch Satellitenbilder der Russen, wo man das sehen kann. Es sieht von oben unspektakulär aus. Da siehst du einfach ein paar Gebäude und du siehst halt diese Lande- und Startbahnen, teilweise auch auf dem Salzsee. Ich glaube,
vor allem ist es relativ ausgestorben. Also du siehst keine Menschen oder so, wo du jetzt sagen würdest, okay, hier herrscht Betrieb auf der Basis.
Die siehst du auf den Satellitenbildern sowieso nicht. Das ist viel zu, die Auflösung ist viel zu schlecht.
Oder Fahrzeuge oder so. Also es ist relativ tote Hose auf den Bildern. Du
die
siehst
Auflösung
hier
ist mittlerweile gut genug, dass du Menschen erkennst. Wenn du auf Google Earth gehst,
aber nicht bei so einem Militärstützpunkt.
Aber trotzdem, du hast wenig Verkehr, Fahrzeuge, die durch die Gegend fahren oder so, wo du halt normal sagen würdest, okay, hier hast Tagesbetrieb, ja, die machen hier irgendwelche Geschichten. Du hast 2-3 Flugzeuge, die am Hangar stehen oder so und ein paar Pickups und so, aber das war's. Ja, also da habe ich mir deutlich mehr drunter vorgestellt. Und für mich ist die einzige Erklärung dafür, dass die große Action unterirdisch stattfindet.
Mhm. Es gibt eine ganz witzige Story, die ich mal vor einer Weile in der Doku gesehen habe, wo es auch um so experimentelle Flugzeuge ging. Und zwar haben die Ingenieure auf diesem Stützpunkt sich wohl früher einen Spaß gemacht. Und was heißt ein Spaß? Es hatte auch taktische Gründe und haben auf dem Rollfeld mit Metallteilen und Holz und anderem Müll die Umrisse von riesigen Flugzeugen nachgebaut, um die Russen zu verarschen, die auf ihren Satellitenbildern dann riesige, überdimensionierte Flugzeuge sahen und dann halt Angst kriegen sollten, so von wegen, ey, was entwickeln denn die Amis da für ein kranker Scheiß? Und eigentlich haben die nur Schrott zusammengestellt.
In sowas waren die schon immer gut. Im Zweiten Weltkrieg haben sie auch aufblasbare Panzer aufgestellt und so Scheiße.
Ja, so
ohne
Scheiß. Ja.
Damit haben sie wirklich Schlachten gewonnen.
Echtisch,
ja.
Ja, Panzer aus Holz und sowas gibt's alles.
Also sowas haben die Amis richtig drauf, das muss man ihnen lassen.
Diese Geschichte mit der unterirdischen Basis, das ist natürlich auch alles nur Spekulation der Öffentlichkeit, aber die Area 51 soll tatsächlich zum größten Teil unterirdisch stattfinden. Also da gibt's Leute, die behaupten, es gibt ja haufenweise irgendwie so Zeugen, über die wir auch noch sprechen, angebliche Zeugen, die da schon gearbeitet haben, die meinten, dass es einen Riesenkomplex unter der Erde gibt, der wie eine Pyramide aussieht. Also die ersten Kellerstockwerke sind nur relativ klein und die werden immer breiter und es wird nach unten immer größer.
Geil.
Und die untersten Stockwerke sind dann riesengroße Komplexe, in denen Raketen, Flugzeuge, Alien-Technologie, Analsonden und so weiter erforscht werden.
Mhm. Finde ich gut.
Das Gebiet soll angeblich durch Radarstationen gesichert sein, durch versteckte Bewegungsmelder und, das finde ich super abgefahren, angeblich soll es dort Sensoren geben, die menschliche Ausdünstungen erkennen, also menschlichen Schweiß.
Okay.
Was ich aber, also das finde ich das finde ich echt Zug abgefahren.
Ah doch, aber
warum nicht?
Es ist tatsächlich so, da gibt es ja den einen oder anderen Blog über so Fanatiker oder Freaks, die halt immer wieder hingehen an den Zaun und gucken, was da so abgeht, ja, wann sie entdeckt werden und was die für Gegenmaßnahmen unternehmen.
Genau, da gibt's, kannst du auf YouTube so Videos gucken, wie weit schaffen wir es.
Ja, genau.
Und dann
siehst du
halt immer, wie irgendwelche Militärs irgendwann angefahren kommen mit Gewehren und sagen, hey, verpisst euch.
Ja, genau. Oder irgendwelche privaten Sicherheitsdienste, die haben nicht mal Uniformen an und kommen in ganz normalen Vans angefahren, also nicht mal militärisch oder so, wo du denkst, okay, das könnte jetzt auch ein privater Sicherheitsdienst sein, oder, aber das sind wahrscheinlich dann irgendwelche Geheimdienstidioten oder keine Ahnung.
Ja.
Und die haben auch Fotos von dem Zaun gemacht da und da sind ja dann tatsächlich solche Sensoren angebracht und Kameras und die sind mitten in der Wüste platziert und getarnt. Also die Kameras sind dann in der Erde eingelassen oder so. Also richtig abgefahrene Scheiße, um diesen Komplex zu sichern.
Das Ding soll so paranoid abgesichert sein, dass die wohl auch darauf achten, dass nicht mal der Müll aus der Area 51 nach draußen kommt. Es in den 90ern,
das ist logisch.
In den 90ern war es wohl so, oder vielleicht sogar immer so, dass die den ganzen Müll, den die da fabriziert haben, mitten in der Wüste in riesige Löcher geschmissen haben, Kerosin drüber gekippt und die Kacke einfach angezündet haben. Daraufhin, Fab, was willst du sagen?
Ich will sagen, dass selbst in Goldscheideanstalt oder irgendwo, wo mit Diamantenstaub gearbeitet wird, werden die Mitarbeiter morgens und abends gefilzt und der Müll kommt nicht nach draußen.
Ob irgendwer einen Diamant im Popo hat.
Eben, und das ist eine ganz andere Liga als wirklich geheime Forschung des Militärs.
Das Praktische ist,
kommt der Müll nicht nach draußen. Da kann so viel Scheiße passieren.
Das Praktische ist, wenn ein Mitarbeiter skeptisch wird, dann haust du ihn mit auf den Scheiterhaufen sozusagen.
Durch dieses Verbrennen des Mülls soll es riesige Giftwolken gegeben haben, die auch die Mitarbeiter in der Area 51 eingeatmet haben. Und es viele Mitarbeiter gab, die gesundheitliche Probleme hatten. Es gab dann Klagen gegen die Regierung. Und deswegen hat in den 90ern wohl Präsident Clinton verschiedene Gesetze erlassen, die dieses Gebiet dort von Umweltschutzauflagen ausnehmen. Also der normale Umweltschutz gilt dort nicht.
Stimmt, davon habe ich auch gehört. Aber was ich mir vorstelle ist, stell dir vor, du bist Mitarbeiter der Area 51 und du hast voll die gesundheitlichen Schäden davon getragen, ja? Lungenkrebs oder irgendein abgefahrener Scheiß. Wie willst du jetzt die Regierung verklagen, dass du Mitarbeiter in einem Geheimkomplex warst,
schwierig,
wo du eigentlich nicht darüber reden darfst und willst die aber verklagen, dass du aufgrund deiner Tätigkeit in diesem Komplex gesundheitliche Schäden davon getragen
Sobald
hast?
Sobald ich weiß, gibt es keine Auflagen, also du darfst sagen, dass du dort gearbeitet hast, du darfst bloß nicht sagen, was du gemacht hast, dass du dort stationiert bist, darfst du sagen.
Ja gut, aber offiziell gab es ja
deine Freundin, Familie mit, was du da jeden Tag machst, dass du da hingehst, das darfst du bestimmt sagen, du darfst kein Wort drüber verlieren, was du da drin gemacht hast.
Gut, offiziell ist es ja nur eine Militärbasis gewesen in den 90er Jahren. Aber auf einer normalen Militärbasis kriegst du wahrscheinlich keinen Lungenkrebs, weißt du? Also ich stelle mir das schon schwieriger vor, muss ich sagen.
Die USA arbeitet bei der Entwicklung von neuen Flugzeugen ja mit verschiedenen Firmen zusammen, die diese Flugzeuge herstellen. Lockheed Martin zum Beispiel oder auch Grumman, glaube ich. Und es gibt Geschichten darüber, dass wenn die Lockheed Martin-Leute gerade draußen auf der Rollfläche irgendwas testen, dass die Grumman-Mitarbeiter und andersrum auch, die Jalousien runterlassen müssen und nicht aus dem Fenster schauen dürfen. Es muss auch innerhalb dieses Komplexes super paranoid sein, dass die verschiedenen Abteilungen nicht miteinander verkehren dürfen und auch voneinander abgeschottet werden. So eine Kantine, wo alle irgendwie rumhängen, scheint es da nicht zu geben.
Auch ganz normal, auch bei billigen kleinen Projekten ist es der Fall, dass du zum Beispiel als Einzelfirma kriegst einen Auftrag. Da heißt, wir wollen hier einen Computerchip, der hat die Eingänge, die Ausgänge und das muss er berechnen. Punkt. Du hast keine Ahnung, wo die Scheiße eingebaut wird.
Jeder kriegt nur die Informationen, die er
normal
unbedingt haben muss.
Das ist bei Militärprojekten ganz normal.
Wobei ich denke, dass Area 51 eher der Knoten ist, wo dann all diese Einzelprodukte zusammenlaufen. Ja, wo dann das große Ganze zusammengebaut wird oder erprobt wird. Weil so stinknormale Einzelprojekte, die kannst du überall auf der Welt machen.
Hm.
Ja, da kannst du ja
klar
in jeder Popelbasis machen. Aber in Area 51 kommt dann die ganze Technologie zusammen und da bauen sie dann die abgefahrene Scheiße
zusammen.
Ich weiß
nicht, also die haben ja so ganz heftige Spionageflugzeuge im Kalten Krieg da gebaut. Also die Technologie, die damals völlig neu war, die alles in den Schatten gestellt hat. So richtige Superflugzeuge, die teilweise bis zu 20 Kilometer hochgeflogen sind mit drei, teilweise vierfacher Schallgeschwindigkeit. Also richtig kranker Scheiß. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Turbinen dafür irgendwo in den USA gebaut werden und dann dorthin geliefert werden. Ich glaube schon, dass das alles relativ zentral da in der Basis passiert.
Gut, vielleicht sagen wir es mal so, die Einzelteile der Turbine wurden überall auf der Welt oder in den USA zusammengestellt oder gebaut und dann in Area 51 zusammengebaut, ja, in eine Turbine.
Die Nockenwelle wird in Eisingen gebaut und dann per DHL nach Area 51 geschickt.
So was gibt's Amazon ja auch Verträge und Gesetze. Das heißt, deswegen ist ja auch zum Teil die NASA so teuer zum Teil, weil die Aufträge verteilt werden müssen im Land und der ganze Scheiß muss rumgeschippert werden. Es ist nicht so, dass alles, was die NASA braucht, in dem Gebiet gebaut wird, was viel billiger wäre, sondern es wird überall gebaut, zusammengeschüttet, damit jeder was davon hat. Das ist eine ökonomische Sache, die eigentlich bescheuert ist, aber...
Ja. Redest du jetzt von Ausschreibungen? So Auftragsausschreibung
auch,
oder was?
Auch Ausschreibung, auch wenn Aufträge rausgegeben werden, müssen die gerecht verteilt werden.
Das hat einerseits den Sinn der Geheimhaltung, aber ich glaube tatsächlich auch, dass es so Gesetze gibt, dass der Staat sein Geld praktisch auf verschiedene Firmen verteilen muss.
Exakt.
Ja, okay.
Es ist auch immer so eine Sache. Nur weil der Name Area 51 gerade im Raum steht, nur deswegen sind die Fakten, die du gerade nennst, so interessant. Würden wir von irgendeiner anderen Basis reden, wäre es halt so, ja, ist halt so. Nur deswegen ist es gleich so konspirativ, oh, die müssen die Dinger runterlassen, dürfen nicht gucken, bla bla bla. Ja, das ist das Normalste der Welt, das ist nur so, es hört sich nur so toll an, weil es um die Area 51 geht.
Ja. Also dieses Gebiet da für jeden, der sich so für Militärausrüstung und für Flugzeuge und für Waffen interessiert, muss es da echt... So ein Abenteuerspielplatz für Erwachsene sein.
Ein Traum.
Das muss unfassbar krass sein. Es findet mehrmals im Jahr anscheinend in diesem Gebiet das NATO-Militärmanöver Red Flag statt. Habt ihr davon schon mal gehört?
Ja.
Da wird ein unfassbar realistisches Szenario gebaut. Die haben wohl tatsächlich heute noch Kriegsgerät, das die vom Warschauer Pakt erbeutet haben, also ehemaliges russisches Kriegsgebiet, Mix, Suvois und so weiter, also alte russische Flugzeuge. Und die werden dann dort eingesetzt, um den Feind zu simulieren. Das ist die Red Flag und dann gibt's auch noch die Blue Flag, also die einheimischen Truppen. Und dann gibt's auch noch die Green Flag, das ist russisches Gerät, das von Bruderstaaten gekauft wurde und lauter so ein kranker Scheiß. Und die spielen dann richtig Krieg, also die ballern dann, die zerstören dann richtig da die Scheiße und hauen richtig auf den Putz. Das muss so das heftigste und auch realistischste Militärmanöver auf der ganzen Welt sein, dass da
so geil damit zu machen.
Mehrmals im Jahr stattfindet.
Was würde ich dafür geben, auf der Area 51 zu arbeiten? Das ist so geil.
Ich meine, stell dir vor, voll Porno, jeden Morgen steigst du in den Flieger und wirst an deinen Arbeitsplatz geflogen.
Das ist für mich die Hölle, aber ja.
Ich glaube, das findest du einen Monat cool und dann geht's dir auf den Sack, Alter. Klar. Dann geht's dir auf den Zeiger.
Solange die Stewardess kommt und mir jeden Morgen einen Whisky bringt.
Ja, die Stewardess ist ein Grey Alien.
Mit so einer hässlichen Perücke.
So, von
tätowierten Tränen.
Roger von American Dad.
Ja. Genau.
Dann hast du jeden Tag einen anderen Charakter, der dich bedient. Voll geil.
Ja. Ah, ja.
Ich will aber auch nicht wissen, wie ernüchternd das ist, wenn du dich dort bewirbst und wirst tatsächlich eingestellt und dann arbeitest du dort und dann merkst du, ey, ich bekomme nichts mit. Ich löte jeden Tag drei Drähte zusammen, darf nichts wissen, ich habe keine Alien gesehen, alles
oder
scheiße.
Was noch viel schlimmer wäre, es ist eine stinknormale Basis. Es gibt gar nichts mehr da. Es ist wirklich eine abgefuckte Militärbasis am Arsch der Welt,
exakt,
wo sie keine Experimente mehr durchführen.
Das ist eh so. Stell dir vor, das wäre alles wahr. Die Aliens werden abgestürzt, die wären dort gewesen und es kommt alles an die Öffentlichkeit, alle rasten aus, wollen in die Area 51. Was ist das allererste, was du als Präsident machst? Du verlagerst die Scheiße heimlich.
Ja,
Area 51 bleibt nur noch, macht das, was es vorher auch hätte machen sollen, weiterforschen und die ganze Alien-Pisse verlagerst du.
Die sind
lässt aber die Öffentlichkeit im Glauben.
Ja, natürlich.
Wenn es wahr wäre.
Die Basis ist garantiert schon vor 10 Jahren verlegt worden auf die dunkle Seite des Mondes neben den Nazis.
Ja.
Und den
Nazis sind
und dem, und dem der geheimen Stealth-Waffenentwicklung des Vatikans. und die Area 51 ist nur noch so ein Dorf mit Schauspielern, mit Kulissen, um die Öffentlichkeit an der Nase vorbeizuführen.
Kannst du die Stealth-Technologie des Vatikans noch mal ein wenig ausführen?
Keine Ahnung, das habe ich jetzt. Irgendwer hat uns mal eine Zuschrift geschrieben, wo er so einen kreativ zusammengesetzten Text gemacht hat, wo es dann hieß, der Papst fliegt mit irgendwelchen Alien-Raumschiffen zum Mond. Keine Ahnung.
Ist der Kindersurfer?
Ich wollte gerade sagen, die Stealth-Technologie muss doch irgendwas damit zu tun haben, sich heimlich an kleine Kinder ranschleichen zu können oder so ein Scheiß.
Oh Gott.
Cut! Cut!
Oh Gott! Ah, ja, genau, daran forscht der Vatikan.
Ich habe kirchlich geheiratet, ich darf das, ja?
Oh, stimmt.
Brecherverräter.
Ay, caramba, ey.
Können wir mal einen Schnaps saufen?
Ja.
Gerne.
Gerne.
Schon ein bisschen lang her.
Boah, mit euch aufzunehmen ist echt anstrengend für die Leber, Kinder.
Ich merke auch, dass es jetzt schon schwer wird, meinen Dialekt zu verleugnen.
Eieiei. Diese Spionageflugzeuge, die wir gesprochen haben, U-2 und Blackbird, auch super spannend. Die Dinger fliegen so hoch und so schnell, dass sie praktisch keiner abschießen kann. Und dass sie sofort wieder weg sind, wenn irgendein Scheiß ist. Und das ist auch eine spannende Erklärung für UFO-Sichtungen. Als die am Projekt U2 gearbeitet haben, das war so dieser erste ganz heftige Spionageflieger,
ja.
Gingen die UFO-Sichtungen von Leuten, die in Passagierflugzeugen gesessen sind, plötzlich schlagartig hoch. Und zwar hat das eine super spannende Erklärung. Diese Spionageflieger sind so hoch, dass sie praktisch eigentlich schon in der Stratosphäre sind. Die sind schon fast im Weltraum. Und in diesen oberen Zonen hast du teilweise noch Sonnenlicht, während in unteren Atmosphärenzonen es schon Nacht ist. Verstehst du? Weil die Sonne strahlt oben noch am Planeten vorbei, während es unten schon dunkel ist. Und Leute, die in Passagierflugzeugen saßen, haben dann nach oben geguckt und das Licht gesehen, das von diesen Spionagefliegern reflektiert wurde. Das ist eine mögliche Erklärung. Also die haben leuchtende Objekte gesehen, die über ihnen vorbeigezogen sind.
Also, aber, ja. Über dem Flugzeug siehst du schon mal nicht, du kannst nicht nach oben, also du kannst nicht direkt nach oben gucken.
Ja, das, wenn es
du
nicht genau.
Du kannst nur sehr schräg nach oben gucken.
Genau, wenn es eben seitlich.
Muss sehr weit weg
sein. Ja, natürlich, auf jeden Fall.
Also über UFO-Sichtungen und dessen Erklärungen kann man, glaube ich, eine komplette eigene Skepsis-Folge machen.
Kannst du Bücher schreiben.
Ja. Das haben Leute getan, also von daher.
Wir haben ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen und das, auch diese Folge hier wird garantiert nicht die letzte sein, in der wir über Aliens und UFOs sprechen.
Das Einzige, was mich da immer skeptisch macht bei solchen Sachen, ist, wenn berichtet wird, dass die so unnatürlich wenden in der Luft.
Ja.
Wenn ich was sehe, was perfekt kerzengerade ausfliegt, dann das können wir bauen, kein Problem. Aber dieses Wenden ist das, was mich immer,
genau.
Wo ich dann denke, okay, das ist kranker Scheiß.
Da gibt's so Sichtungen, wo die Objekte am Himmel dann angeblich so mit einer, so zack, einmal nach links oder wieder nach rechts
weil
gezogen
sind.
Weil
das ist ja die Definition von so einem Raumschiff mit Antigravitationsantrieb, dass du so wenden kannst, ohne dass jemand verreckt da drin.
Ja, oder allein auf der Höhe auf einer Stelle stehen zu bleiben, ja, das musst du auch erstmal hinkriegen.
Ja, gut, ja. Das kann ein Helikopter.
Aber nicht auf der Höhe.
Dann kannst du einen Ballon. Das lasse ich mir noch gefallen. Dieses Wenden bei solchen Geschwindigkeiten, das ist das.
Das sind ja so
was Krasses.
Die scheinbar die Trägheit außer Kraft gesetzt haben.
Also wirklich 90 Grad abbiegen, ohne Kurve, einfach bam, nach rechts.
Mhm.
Aber ich möchte bitte dazu sagen, dass ich nicht glaube, dass ein Gravitationsantrieb existiert.
Danke. Du meinst einen Antigravitationsantrieb?
Ja, ja, stimmt, runterfallen funktioniert.
Runterfallen, das können wir relativ gut. Ja.
Okay, wollen wir ein paar Theorien aufstellen, was jetzt tatsächlich in Area 51
nee,
haben?
Lass zuerst noch mal kurz über dieses Alien-Dorf sprechen. Rachel, das ist ungefähr...
Das ist so eine abgefuckte Siedlung.
Warte, das ist...
Hör die Rasse laut, wartet nur drauf.
Das Ding ist, das ist 20 Kilometer vom Beginn der Sperrzone entfernt. Rund 40 Kilometer bis zur Basis. Und das ist so die allernächste Menschensiedlung zur Area 51. Ich habe gelesen im Internet, dass es wohl rund 100 Einwohner hat. Du meintest gerade 50.
Also die haben ja eine eigene Homepage, so wie jede Gemeinde ihre eigene Homepage hat in den USA. Da kann man draufgehen.
Mhm.
Die Seite wird irgendwie seit Mitte der 2000er nicht mehr aktualisiert, weil keiner da ist, um die Seite zu aktualisieren auf gut Deutsch. Ja.
Ich habe im Internet gelesen, dass diese Siedlung zum Wesentlichen, dass dieses Dorf zum Wesentlichen aus Wohnwagensiedlungen besteht. Stimmt das?
Ja, aber also es ist echt überschaubar. Ich glaube, das sind nur noch ein, zwei Familien, die da wirklich wohnen. Die eine von denen betreibt dieses Café. Ja, mhm. Und das ist eigentlich das Einzige, was die da haben. Der Friedhof ist tatsächlich größer als die eigentliche Siedlung.
Echt?
Ja. Früher hatten die da auch noch irgendwie so ein Grocery Store, also wo dann Waren angeliefert wurden, wo du einkaufen gehen konntest. So das Notwendigste, das gibt's da auch nicht mehr. Also die Leute müssen 100, 200 Kilometer fahren, um sich die täglichen Besorgungen zu machen.
Outback?
Ja. Also die haben da wirklich nur noch dieses Café.
Das sind aber bestimmt so richtige Hinterwäldler, oder?
Es war okay.
Hattest du Kontakt mit den Leuten?
Ja, ich habe kurz die Alte, die da hinter dem Tresen arbeitet, die ist ganz cool. Das habe ich auch vorher in Blogs gelesen. Mit der habe ich ein, zwei Worte gewechselt und so. Und ja.
Was hast du mit der gesprochen? Habt ihr über Aliens geredet?
Nee, über Aliens jetzt nicht. Da hängen genügend Bilder an der Wand, wo du dir den ganzen Tag zubringen kannst, um dir die Bilder anzuschauen. Also jedes Alien-Foto oder jeder Screenshot von irgendeiner Videoaufzeichnung hängt da als Bild an der Wand.
Hängen da echt so Fotos von so Grays?
Ja, Alter. Ja, das ist denen ihr Gag, ja.
Das ist mein Albtraum, Alter.
Das ist voll geil.
Scheiße.
Da kannst du auch gut essen und so ein Scheiß. Ich habe nur was getrunken, ein paar Minuten halt mit der gelabert.
Das Fleisch, das du gegessen hast, war halt grau und ein bisschen zäh. Alter.
Also, ja, ohne die Area 51 wäre es irgendeine abgefuckte Kneipe am Arsch der Welt. Also
die Leute scheinen da wohl zu einem großen Teil von Tourismus zu leben. Ja,
das Ortsschild ist genau wie die Black Mailbox zugekleistert mit irgendwelchen Aufklebern von Hippies und Esoterikern und was weiß ich was für Leuten.
Irgendwelche Metal-Bands wahrscheinlich.
Ja, also ich werde ja ein paar Bilder zur Verfügung stellen, da kann man das alles auch nochmal sich angucken. Ja.
Laden wir bei Fatzeburg hoch.
Ja.
Geil. Also, diese ganze Geschichte mit den Wohnwagensiedlungen finde ich ja echt schräg. Also hier in Deutschland, in Europa kennt man das ja gar nicht. Also, dass es so richtige Wohnwagensiedlungen gibt, wo nicht irgendwelche Rentner Urlaub machen, sondern dass Leute wirklich in diesen Wohnwagen leben.
Doch, ich kenne jemanden.
Ohne Scheiß?
Ja, ein Kumpel von mir. So, das sind so selbsterklärte Hippies. Und der hat es wirklich fertig gebracht, hier in einem Kaff um die Ecke. Da ist eine kleine Wohnwagensiedlung, also
echt?
Eigentlich für Urlaub gedacht. Also
wo? Welches Kaff?
Deutsch, das sage ich jetzt natürlich nicht. Typisch deutsche Gesetze, dass du da eigentlich nicht wohnen darfst.
Genau, kann man das überhaupt als festen Wohnsitz anmelden?
Nein, du gibst deine Mama als Wohnsitz an, wohnst aber in dem scheiß Ding, kann dir ja keiner nachweisen. Ne? Du kannst auch deine Post da hinschicken lassen etc.
Aber ich habe auch mal einen kennengelernt, der hat gesagt, dass er auf so einem Campingplatz wohnt.
Das ist so geil, das ist Landschulheim rund um die Uhr. Ja, die bauen ihren eigenen Scheiß an, die gehen nicht arbeiten. Der hat sich für ein paar tausend Euro, dass sich dort ein kleines Häuschen gebaut. Also ein Wohnwagen und daran halt ein kleines Häuschen.
Wie so ein Gartenhäuschen?
Mehr, also der hat eine voll funktionierende Küche, alles. Das ist wie eine kleine Mini-Wohnung. Da hängst du rum den ganzen Tag und dann ist es auf Seufs und kiffst.
Das ist doch,
es ist richtig geil.
Aber in den USA ist es halt mehr so die Crystal Meth Allee, ja. Wo die Wohnwagensiedlungen stehen.
Das ist doch im Sommer geil, aber spätestens ab Oktober macht das doch keinen Bock mehr, Alter.
Doch, das ist alles beheizt, alles. Mit Gasflaschen.
Also bei den Amis scheint es ja da echt so die, also hier in Deutschland, sag ich mal, Wohnwagen hauptsächlich gut verdienende Rentner.
Es geht bei uns unter. Es geht bei uns unter. Du hast es nicht so auf dem Schirm, aber es existiert
bei
genauso.
Bei den Amis ist es ja echt so ein Unterschichtending, so die Assis, oder? Die leben da in so richtigen großen Wohnwagen.
Absolut, absolut. Das
ist was anderes.
Ja.
Find
diese Trailerparks, ja.
Finde ich ja echt schräg. Sieht man ja auch in Jurassic Park, sag ich schon, in Independence Day diese eine Familie ist ja auch so eine Trailerpark-Familie. Ist das vielleicht eine Anspielung auf dieses Dorf Rachel?
Weiß ich nicht. Wobei die Trailerparks an sich sind ja klassisch diese Wohnwagen-Anhänger. Also die sind nicht motorisiert, sondern die werden da abgestellt und kommen ohne Motorisierung nicht mehr da.
Das ist kein Wohnmobil, sondern Wohnwagen.
Richtig, genau. Also Wohnmobil ist ja nochmal eine Klasse höher, würde ich jetzt mal sagen.
Was ist das mit diesem Highway 375, von dem ich gelesen habe?
Das ist die Straße, die durch Rachel führt und von der die Black Mailbox Kreuzung.
Also das ist eine Autobahn?
Nein, das ist eine Route, also eine stinknormale. Bei uns würde man sagen Landstraße, nicht mal Bundesstraße. Also es ist eine untergeordnete Ordnung unter der Bundesstraße.
Also das ist der Highway 375 und der hat wohl anscheinend mittlerweile die offizielle Bezeichnung Extraterrestrial Highway.
Ja, ist halt so ein Tourismus-Gag. Ja, das ist extra deswegen nur gemacht.
Das machen auch nur die Amis, dass sie offiziell irgendeine Straße umbenennen, einfach nur aus Spaß für die Touristen. Mega geil.
Ich find's cool.
Mega geil.
Kapitalismus bringt Geld.
Ja, wieder ein Foto mehr fürs Album, ja.
Auf diesem Highway, also das ist auch einer der Gründe, wieso der so heißt, gab es wohl besonders viele UFO-Sichtungen.
Speziell in Rachel sagt man ja, da fliegen als mal tagsüber oder auch nachts oder wie auch immer Flugzeuge drüber hinweg. Es lässt sich nicht vermeiden, wenn du 20 Kilometer weit weg von der Sperrzone von der größten geheimen Basis der USA wohnst, ja. Mhm.
Klar.
Krass.
Und anscheinend ist es so, dass früher, als es noch nicht so bekannt war, auch Mitarbeiter da hingegangen sind, um Absacker zu saufen und so. Und dann da halt gesoffen haben und Scheiße gebaut haben. Das
ist aber auch gefährlich, im Suff dann nichts auszuplaudern.
Ja. Ja, aber ich glaube, das wird denen eingetrichtert. Die wollen nicht wie ihre Kollegen auf dem Kerosinscheiterhaufen landen.
Ja. Oder von der Stewardess und untersucht werden.
Sehr gut.
Oh Mann. Ja gut, worauf wir eigentlich die ganze Zeit schon hinaussteuern, Area One ist zentraler Bestandteil
Area One?
Area 51.
Du bist ja schon besoffen.
Ist Bestandteil unterschiedlichster und abgefahrenster UFO- und Verschwörungstheorien. Es gibt zahlreiche Berichte über ungewöhnliche Phänomene und Flugobjekte, die dort untersucht werden. Was soll dort angeblich gemacht werden? Es sollen dort verschiedenste außerirdische Flugobjekte lagern, abgestürzte außerirdische Raumschiffe, unter anderem Material des angeblichen UFO-Absturzes bei Roswell, über den wir später noch sprechen. Und es soll dort eventuell sogar Treffen und geheime Gespräche mit extraterrestrischen Lebensformen geben. Es sollen dort ferner...
Klingt logisch. Nach dem Gespräch kann man in Vegas noch einen drauf machen.
In dem Dorf?
Oder in dem Dorf, ja.
In Rachel.
Wobei, fliegst du kurz nach Vegas rein und lässt mit den Aliens eine Orgie sausen.
Also es gibt ja bei American Dad, dieser Serie, diesen Alien Roger, ja, der sich ja immer als irgendwelche Scheiße verkleidet. Ne? Ja. Der leicht schwul angehauchte, alkoholabhängige Alien Roger. Dass der sich immer so gut verkleidet, ist ja vielleicht eine Anspielung auf die Leute aus der Area 51, die immer da saufen in der Bar und die bringen immer irgendwelche komischen Frauen mit fahler Haut und auffälligen Perücken.
Kann schon sein. Oh Mann.
Ich muss sagen, die Vorstellung macht mich irgendwie an.
Ja. Es sollen dort exotische Energiewaffen erforscht und gebaut werden. Es sollen laut einer anderen Verschwörungstheorie Aktivitäten rund um eine mögliche Schattenregierung, geheime Schattenregierung geben. Siehe Illuminaten, habe ich hier in Klammern mir stehen.
Die sind auch bei allem dabei, oder?
Ja. Und es soll dort eventuell sogar geheime Filmstudios geben. Stichwort Mondlandung. Mm, Also die Mondlandung ist ja gefaked, wie wir alle wissen.
Auch dort?
Auch dort. Was einen realen Hintergrund hat, weil die Piloten des Apollo-Programms haben dort in der Wüste von Nevada trainiert, weil das Gebiet da sieht halt echt aus wie der fucking Mond.
Kennst du diesen einen Film? Der heißt, jetzt hab ich vergessen, wie er heißt. Der ist aufgemacht wie ein Dokumentarfilm und da kriegen ein paar CIA-Mitarbeiter raus, dass die Mondlandung gefaked ist. Andersrum, die helfen dabei und reisen sogar nach England zu Stanley Kubrick während der 2001 im Weltodyssee dreht und gucken sich an, wie er das macht und kopieren das dann. Und
echt?
Ja, und fake, richtig geiler Film. Natürlich weiß ich jetzt nicht, wie er heißt. Fällt mir nur gerade dazu
ein. Als ob die Aufnahmen der Mondlandung irgendwas von Kubrick hätten. Ohne Scheiß. Mhm. Als ob das irgendwie toll inszeniert wäre.
Ich verstehe ja die Leute, die sind, also wie soll ich sagen, die damit beschäftigen und das vielleicht sogar vertreten, dass es nicht passiert ist, weil es interessant ist und echt krasse Folgen hätte, wenn man das weiterdenkt. Aber andererseits, für die es gemacht haben und geschafft haben, ist es ein absoluter Schlag in die Fresse, wenn es dann einfach geleugnet wird. Ja. Aber anderes Thema.
Definitiv. Anderes Thema. Nee, ich bin voll bei dir.
Kommen wir, bevor wir jetzt wirklich hier heftig diskutieren, kommen wir mal zu einem Herren namens Robert Scott Lazar. Von dem schon mal gehört?
Nein.
Ja, jetzt super tolle Videos, in denen er ankündigt, er erklärt jetzt, wie der Antigravitationsantrieb funktioniert mit der Pulsine oder sowas. Ganz tolle Wörter. Und wenn du sie anguckst, siehst du irgendwelche Schemata und 3D-Animationen, würde exakt einen Scheißtrick erklären.
Aber also es packt mega aus. Es gibt diesen Typ, Robert Lazar. Der war in den 90ern im Fernsehen oder in den USA und behauptete Ende der 80er rund 2 Jahre in der Area 51 als Physiker gearbeitet zu haben. Und er sagte, dass er dort sogenanntes Reverse Engineering von Alien-Technik gemacht hat. Mhm. Aha. Also Reverse Engineering, wir bauen nicht etwas von 0 auf 100 auf, sondern wir nehmen ein fertiges Stück Technik und versuchen das nachzubauen.
Ja. Du nimmst die Technik auseinander und versuchst zu verstehen, wie die Einzelteile miteinander funktionieren.
Ja. Das, wo letztens Mercedes aufgeflogen ist, weil sie das mit dem Tesla
gemacht
haben.
Ja, genau, mit dem Tesla. Ja.
Ohne Scheiß.
Die haben sich einen Tesla gemietet und haben ihn komplett ramponiert zurückgegeben, weil sie das auseinander und wieder zusammengebaut haben.
Ohne Scheiß. Ja.
Und der Vermieter von dem Tesla konnte das Ding tracken und hat gesehen, wo es halt stand. Nämlich in Stuttgart bei denen auf dem Hof.
Alter, was war das? Wie krass.
Ein, zwei Wochen
Wobei her. Wobei das wohl gang und gäbe in der Automobilindustrie.
Ja, natürlich.
Ja, klar. Absolut.
Aber weiter.
Ja. Krass. Der gab Ende der 80er, 89, sein erstes Interview zu Area 51 und ist ein super, super krasser Typ in Form von Vollpfosten. Er behauptet, Student gewesen zu sein an der Cal State University in Northridge und am California Institute for Technology gewesen zu sein. Er hat anscheinend einen Abschluss am MIT, so ziemlich eine der heftigsten Technologiehochschulen und in den USA. Interessanterweise gibt es keinerlei Nachweise dafür. Keiner kennt ihn dort. Es gibt keine Fotos, keine Abschlüsse, weil die Regierung das natürlich gelöscht hat.
Selbstverständlich.
Es gibt nicht mal eine Geburtsurkunde von diesem Typen. Also er kann nicht mal seine eigene Identität nachweisen.
Was wiederum eigentlich seinen Aussagen zugutekommt, weil jeder hat heutzutage eine verfickte Geburtsurkunde.
Eigentlich schon. Aber es wäre doch viel einfacher gewesen, ihn einfach eines natürlichen Todes sterben zu lassen.
Das mit der Geburt, für diese Geschichte mit der Geburtsurkunde gibt es tatsächlich eine Erklärung. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber damals war es tatsächlich so, dass in diesem Bundesstaat, dass die Krankenhäuser nicht verpflichtet waren, diese Dokumente aufzuheben. Die wurden einfach irgendwann gelöscht. Das heißt, wenn du deine eigene Geburtsurkunde nicht mehr am Start hast und die haben die gelöscht, ist es halt so.
Okay.
Dann musst du selbst den Beweis erbringen. Prost.
Wie gesagt, also wenn auch nur ein Fünkchen Wahrheit hinter dem stecken würde, was er sagt, wäre er nicht mehr am Leben.
Wie gesagt, er hat Videos gedreht, in denen er immer wieder ankündigt, er erklärt jetzt ganz genau, wie der Scheiß funktioniert. Er erklärt irgendeine Scheiße, die überhaupt nicht keinen Zusammenhang hat und dann ist das Video vorbei. Er hat überhaupt nicht erklärt, wie es funktioniert.
Hast du dir die angeguckt, die Videos?
Selbstverständlich.
Ich muss gestehen, ich habe noch nie von dem Typen gehört.
Doch, das sah er doch auf jeden Fall. Er hat immer so eine riesige Brille auf und sieht echt strange aus wie ein Psychopath.
Kann man sich das auf YouTube reinziehen? Wahrscheinlich.
Ja, ja, klar. Ja, der sieht halt aus wie so ein typischer 90er-Nerd. Das
können wir nachher mal angucken und rumschreien dabei.
Ja.
Sehr gut.
Der Typ beschreibt in seinen diversen Interviews und auch Schriften, die er so rausgefurzt hat, die Arbeit an diskusförmigen UFOs. Er scheint dort für die Erforschung von Alien-Antriebstechnologie zuständig gewesen zu sein. Und der beschrieb UFOs mit einer perfekten glatten Oberfläche, wo keinerlei Nähte oder Nieten oder sowas zu sehen war. Also diese UFOs waren so, wie man sich heute typische fliegende Untertassen vorstellt und waren wirklich so perfekt aus einem Guss, aus so einer unfassbar glatten, perfekt glatten metallischen Oberfläche.
Wahrscheinlich noch aus irgendeinem chemischen Element, das uns nicht bekannt ist oder wir nicht.
Und zu dem kommen wir gleich. Diese UFOs sollen angeblich mit Gravitationswellen erzeugt haben und ein eigenes Schwerefeld erzeugt haben. Sie sollen blau geleuchtet haben und genau diese Bewegung in der Luft vollführt haben, über die wir schon gesprochen haben.
Pulsine oder Repulsine.
Repulsine heißt das.
Ja, genau.
Ja, ja, ja. Der Treibstoff, mit dem die Dinger funktionieren, das ist das Element 115. Auch, warte, ich habe es mir hier aufgeschrieben, wie das heißt.
Strontium.
Nee, nicht Strontium, Moskovium oder so. Also laut seinen Beschreibungen wurde dieses Element 115 dort gespalten und in das Element 116 umgewandelt und dabei soll angeblich Antimaterie freigesetzt werden.
Kannst du mir fragen, gibt es diese Elemente?
Ja, das Element gibt's. Also das ist ein Periodensystem.
Okay.
Das ist allerdings... Das ist ultraschwer und ultraenergiehaltig. Laut seiner Beschreibung sollen 200 Gramm dieses Elements reichen, um ein Raumschiff für 20 bis 30 Jahre zu betreiben. Angeblich, so sagt er, scheint es davon über 450 Kilogramm in der Area 51 zu geben.
Ja, aber ist es nicht so, dass gerade diese ganz schweren Elemente oder die Elemente, die relativ weit oben im Periodensystem stehen, ultraschnell zerfallen?
Richtig, beziehungsweise unten. Also wenn du dir das Periodensystem von oben nach unten...
Genau.
Ja, aber natürlich können sie das stabil halten. Oder?
Na klar. Ja.
Und außerdem, die Scheiße ist so schwer, Die musst du ja auch mittransportieren.
Es wurde, also ich habe.
Du hast ja andere Gravitation, sorry.
Ich habe das mal nachgelesen und zwar wurde es erst 2004 haben es Forscher erstmal geschafft, dieses Element Moskovium 115 künstlich zu erzeugen. Sie haben es geschafft, ganze 4 Atomkerne zu erschaffen, die allerdings nach ein paar Sekunden zerfallen sind.
Wow. Nur die Kerne?
Ja.
Okay. Das heißt nicht das ganze Element, ja. Oder hat es. Okay.
Ja, das ist ziemlich kranker Scheiß, sage ich mal. Aber
ich kenne mich ziemlich aus mit sowas. Also abwegig ist es ja nicht, dass ja. du solche Stoffe vielleicht spalten und die Energie benutzen kannst. Das ist ja so abwegig nicht. Aber wie machst du daraus Antigravitation, was physikalisch aus unserer Sicht, so wie wir die Welt kennen, nicht möglich ist? Egal wie energiehaltig ein Element ist, wie machst du daraus Antigravitation?
Keine Ahnung.
Und sag jetzt nicht repulsieren, sonst gibt's aufs Maul. Ja.
Laut seinen Beschreibungen kommen die Aliens aus einem Sternsystem namens Zeta Reticuli, rund 40 Lichtjahre entfernt. Diese Außerirdischen schaffen es aber wohl in weniger als einer Dreiviertelstunde dorthin zu fliegen. Mhm. Und von dort auch in einer Dreiviertelstunde wieder zurückzukommen.
Hat er sich mit diesen Aliens unterhalten oder woher hat er diese Information?
Wenn ich es richtig weiß, nein, er hat nie einen Alien getroffen, sondern immer nur die Schiffe untersuchen müssen.
Ja,
aber woher hatte dann die Information? Da auf dem Raumschiff war ja nicht eingraviert Made in Alpha Centauri
weil
oder was?
Weil er die Technik perfekt verstanden hat, wie man in seinen Videos sieht, kann er natürlich ausrechnen, wie lange sie brauchen.
Also ich, der hat...
Mir wird schlecht.
Der behauptet halt immer die krassesten Sachen, wie mit der Antigravitation und diesen Raumschiffen und so, aber er kann halt nie detailliert beschreiben, wie es dazu kommt, ne? Also er ist halt dafür, dass er behauptet, ein heftiger Physiker zu sein und diese Scheiße zu verstehen, kann er halt überhaupt kein Wissen darüber liefern. Also er wirkt halt wirklich wie jemand, der sich ein Grundwissen an Physik angelesen hat, so wie wir, aber auch nicht wirklich sehr viel mehr Ahnung hat davon, vermutlich als wir.
Ich ertappe mich auch gerade, auch wenn ich seine Videos angucke, selbst heute noch, also nicht, wo ich es das erste Mal gesehen habe, sondern auch heute noch, wenn ich es mir angucke, ich ertappe mich dabei, wie ich ihm glauben will. Du willst ihm glauben.
Du willst, dass es wahr ist.
Und das ist gefährlich, weil du willst, dass es wahr ist und deswegen bist du gewillt, ihm zu glauben und ihn nicht gleich in eine Ecke zu stellen.
Ja.
Würde er irgendwas anderes behaupten, was dir gegen den Strich geht, was irgendwas wäre, was dein Weltbild widerspricht, wirst du sofort in die Ecke kehren und es dir nie wieder angucken.
Es ist auch so, dass sich in Anführungszeichen neutrale Wissenschaftler von außen auch die Aussagen von Lazar angeguckt haben und hinterher gesagt haben, dass es nicht alles völliger Bullshit ist, dass er sich selbst aber sehr oft in seinen Aussagen widerspricht.
Ja, und er lässt einfach wichtige Dinge aus. Er sagt ein paar Sachen, die stimmen physikalisch gesehen, die du nachlesen kannst, und dann macht er einen Sprung ohne Erklärung und sagt so, hier, Repulsine. Das ist das große Problem. Die Schritte fehlen.
Vielleicht ist es ja auch so, dass sie in ihrem Reverse Engineering diese Zwischenschritte nicht herausfinden konnten. Er weiß, was die Ausgangsmaterie ist, dieses komische Ding, und dann ist da irgendwie diese Repulsine dazwischen und zack hast du Antigravitationsantriebe.
Ja, verstehst du, was ich meine? Er erklärt ja, wie es funktioniert in Anführungsstrichen.
Weil er sieht, wie es funktioniert, aber er kann es nicht im Detail beschreiben, weil er selber nicht drauf.
Okay.
Guter aber jetzt Punkt. Mal ohne Scheiß, dieses Reverse Engineering stellen wir jetzt als Wort einfach so mal in den Raum. Jetzt müssen wir uns mal darüber im Klaren sein, was es ist. Du guckst dir halt diese Technologie an und versuchst die nachzubauen und versuchst die zu verstehen. Ja. Aber wenn da physikalische Konzepte dahinter stecken, die way over your mind sind, die unserem Wissen hunderte Jahre voraus sind, kannst du das auch
dann
nicht
kapieren. Dann bleibt das eine Blackbox.
Warte mal. Jetzt stell dir mal vor, einfach nur so als Gedankenexperiment, was ist denn... Jetzt nehmen wir mal einen Tesla als Beispiel. Mhm. Wir nehmen jetzt einen Tesla, der schon echt recht fortgeschritten ist, gerade so die ganze Energiezellentechnik, die Batterien und so weiter. Das ist schon kranker Scheiß. Und jetzt stell dir mal vor, du schickst das in der Zeit zurück und gibst das irgendwelchen heftigen Nazi-Wissenschaftlern oder US-Army-Wissenschaftlern in den 30ern. Stell dir mal vor, die Nazi-Wissenschaftler in den 30ern kriegen den Tesla in die Hand. Ja. Ich wette mit dir, die verstehen vermutlich nur Bahnhof.
Vermutlich ja, aber die werden definitiv Wissen daraus ziehen. Das kannst du aber glauben.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass die so schnell in der Lage sein werden, das nachzubauen.
Was genau, heißt die, so die schnell? Die werden im Zweifel sehen, da ist...
20 Jahre? Wann soll das Teil abgestürzt sein und wann hat Lazar dran rumgeforscht? 20, 30
Jahre später. Lass uns mal an dem Verständnis der Technologie bleiben, bevor wir ans Nachbauen gehen. Stell dir vor, du kriegst jetzt einen Computer hingestellt, irgendwo 18. Jahrhundert oder was weiß ich. Du kennst Elektrizität, du siehst, okay, da fließt Strom oder da fließt kein Strom, quasi Einser und Nullen. Mhm. Ja. Und die fließen in einen Mikrocontroller rein oder in irgendein Stück Hardware. Und auf der anderen Seite kommen andere elektrische Signale hier raus. Du siehst, dass da irgendwas mit dem Strom passiert, aber dieser Mikrocontroller an sich mit diesen Mini-Nanotransistoren,
ja,
bleibt für dich nicht verständlich.
Genau das meine ich.
Du siehst die Eingangssignale und du siehst das Resultat, aber der Mikrocontroller oder die Hardware an sich bleibt für dich eine Blackbox.
Also das Beispiel, pass mal auf, Das Beispiel mit den 30er Jahren war gerade scheiße. Denn wir wissen, denn die Physik war damals, hatte auch schon sehr viel krankes Wissen. Aber schau mal, Antimaterie. Wir wissen aus einer theoretischen Überlegung heraus, aus theoretischen Berechnungen, dass es im Universum sowas wie Antimaterie geben muss. Also eine Gegenform von Materie. So ein Spiegelbild der Materie, dass wenn es mit normalem Materie in Kontakt kommt, explodiert, um es mal super laienhaft zu zeichnen. Aber wir haben keinen blassen Schimmer davon, wie man Antimaterie erzeugen könnte, geschweige davon, wie man sowas lagern könnte.
Ich hoffe, ich bin jetzt nicht komplett daneben, aber ich glaube, das wurde schon geschafft.
Im CERN, oder?
Nicht CERN, aber...
Wirklich?
Ich glaube ja. Ich glaube, man konnte minimale... Ja? Mengen Antimaterie herstellen. Bin
mir ziemlich also,
sicher. Sag mal, war das. Nee, ist nicht Higgs-Teilchen.
Higgs-Teilchen ist was anderes. Ist was ganz anderes.
Ja, nee, aber das habe ich verwechselt, ja.
Das ist jetzt wirklich wieder eine durchsoffene YouTube-Nacht, aber ich bin mir fast sicher. Da gibt's, Harald Lesch hat einen neuen Kumpel, das ist ein Österreicher. Der hat einen Channel, der heißt. Irgendwas. Wissenschaft, Natur und irgendwie müssen wir nachher mal gucken. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der davon berichtet hat, wie es geklappt hat. Mhm. Müssen wir nachher mal gucken, nicht, dass ich irgendeinen Scheiß erzähle.
Also,
aber...
Ja, okay, warte mal. Ich ruder jetzt ein bisschen zurück. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil wir sind hier jetzt alle keine Profiphysiker. Aber wir reden hier vermutlich von Technologien, die uns Jahrhunderte voraus sind. Also... Vergiss das Beispiel mit den 30ern. Realistischer wäre wahrscheinlich, wenn du einen Tesla zurück ins 19., vielleicht sogar 18. Jahrhundert zurückbeamst. Die Leute haben doch keinen Plan, wie man da überhaupt reinguckt. Also wenn das grundsätzliche physikalische Konzept dahinter für dich unverständlich ist, wie willst du das reverse-engineeren?
Rein wissenschaftlich betrachtet, es steht da, es funktioniert. Also weißt du, es ist möglich. Und dann fängst du an, Schicht für Schicht. Also höchstwahrscheinlich, je nachdem, wie weit du es zurückschickst und je nachdem, wen du da ranlässt, werden sie es kaputt machen, bevor es rausging.
Genau, das meine ich ja. Du schraubst es auf und das Ding ist kaputt.
Aber
irreversibel.
Ey, Menschen sind zu echt kranker Scheiße in der Lage. Und also, ich glaube wirklich, also wenn du wirklich 17. bis 16. Jahrhundert zurückreist und gibst jemandem ein Auto in die Hand, da wirklich was, nicht irgendeinem religiösen Fanatiker, sondern wirklich...
Wissenschaftler, einem Team von Wissenschaftlern.
Wirklich einer, der seiner Zeit voraus ist. Und dann lässt du mal 40, 50 Jahre vergehen. Ich glaube, dann sieht die Welt ganz anders aus.
Ich meine, wenn es wirkliche Profis sind, die was von Reverse Engineering verstehen, dann werden die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Jahre keine Schraube an dem Ding lockern, sondern die werden nur gucken, was sie herausfinden können, ohne das Teil auseinanderzunehmen.
Ja, aber das ist super gefährlich, ne?
Und ohne jetzt den Fehler machen zu wollen, so zu tun, als wären wir mega weit entwickelt, wir und 16. Jahrhundert, dieser Unterschied ist so brachial.
Ja.
Weil wir haben wissenschaftliche Konzepte, gerade was Physik angeht, was wir wissen, was Elektrizität ist und drüber hinaus. Wenn du uns sowas hinstellst, ey, ich weiß nicht mal, ich glaube, wir wären dazu in der Lage, gewisse Teile reverse zu engineeren.
Ja, aber nicht in der Gänze.
Wir würden es vielleicht nicht schaffen, das Ding in den nächsten 50 Jahren wirklich nachzubauen, damit rumzufliegen. Aber wer weiß, was wir da rausziehen würden. Vielleicht würden wir Sachen entdecken, die einfach ein Nebenprodukt sind, irgendein Halbleiter, der irgendwas richtig krasses
kann, und daraus
bauen wir weiß der Teufel was.
Es gibt ja eine Cutscene aus Independence Day 1, die rausgeschnitten wurde, die man dabei auf DVDs sich angucken kann, wo erklärt wird, dass die Technologie des USB-Ports von den Aliens stammt.
Genauso wie Laser kommt von Aliens und so.
Da gibt's doch auch bei Star Trek die Szene, wo er den Klettverschluss zeigt.
Ja, bei Star Trek Enterprise.
Ja, genau.
Wo der Klettverschluss ist eine Technik, die Vulkanier uns Menschen verkauft haben, um Geld zu kriegen, weil T'Pol in der Zeit in diesem Dorf feststeckte und Geld brauchte.
Ja, genau.
Krass, ja. Aber es könnte ja auch sein, dass wir Hilfe der Aliens hatten und da kommt jetzt ein Herr namens Boyd Bushman ins Spiel. Das ist so ein alter, fetter Fettsack. Der hat tatsächlich kurz vor seinem Tod ein Interview gegeben, das man auch auf YouTube sich angucken kann. Er behauptet, dass er in der Area 51 gearbeitet hat und dass er dort mit mehreren freundlich gesinnten Außerirdischen zusammengearbeitet hat. typische Grays, wie man sich vorstellt, lange Finger, lange Füße. Seinen Aussagen nach sind die Zehen wie bei Fröschen zusammengewachsen. Super Schwachsinn. Sie kommen angeblich vom Planeten Quintumnia. die Distanz zur Erde dieses Systems beträgt 68 Lichtjahre. Und diese Aliens haben sich dort telepathisch kommuniziert.
Also wenn ich da mal kurz eingritschen darf, ja? Das bedeutet, wir hätten schon zumindest zwei Alienrassen Kontakt hergestellt, nämlich nach Lazar und nach diesem anderen Typen.
Ganz genau.
Typen.
Die berichten von unterschiedlichen Aliens. Die beschreiben das Aussehen zwar ähnlich, beziehungsweise nee, Lazar hat gar nicht von Wesen gesprochen, sondern nur von Technologie.
Ja, wobei er gesagt hat, 40 Lichtjahre aus diesem einen System.
Von dem anderen Dingsbums
ja.
Da.
Ja, okay.
Bushmans Aussagen nach arbeiten insgesamt 18 extraterrestrische Wesen in der Area 51, die teilweise über 200 Jahre alt werden. Sehr langlebige Spezies. Und er hat tatsächlich seine Geschichten auch mit diversen Fotos untermauert. Er hat diverse Fotos präsentiert von den Raumschiffen und auch von den Aliens.
Was mich aber wirklich mal interessieren würde, mit welchem Motiv sind diese Aliens hier? Oder... Wieso sind diese Aliens hier, um uns mit Technologie zu versorgen? Welches Motiv oder welches Ziel verfolgen diese Wesen damit? Die tun das ja nicht aus Goodwill.
Also grundsätzlich kann ich mir das schon vorstellen. Also es könnte theoretisch schon sein, dass es eine freundlich gesinnte Alienspezies gibt, die aus irgendwelchen Gründen uns weiterbringen möchte, die aus Idealismus vielleicht sagen, okay, die Menschen haben Potenzial, wir möchten denen helfen, sich weiterzuentwickeln. Allerdings wäre es dann schon etwas strange, dass sie dann nur den Amerikanern helfen. Gut, es könnte sein, dass die anderen Nationen auch Hilfe von Grays haben und dass es einfach nur nicht an die Öffentlichkeit gekommen ist.
Gut, vielleicht haben die Amis den Aliens auch vorgegaukelt, dass es eine Weltregierung gibt und die Amis sind halt die offiziellen Vertreter.
Vielleicht haben die Russen eine eigene Area 51 und waren halt einfach besser in der Geheimhaltung.
Also wahrscheinlich haben die Russen eine eigene Area 51. Kannst du mir verzählen, was du willst?
Stell dir mal aus unserer Sicht vor. Wir haben es auf einmal drauf, können rumreißen, Star Trek-Style. Du kommst auf irgendeinen Planeten an. Immer, wenn du bei irgendwelchen Science-Fiction-Filmen Planeten siehst, hast du vielleicht so zwei, drei Länder, die vielleicht sogar am Krieg sind, dass man, ne? Aber meistens denkst du immer an die Aliens. Das ist ein Planet, das sind alles die Aliens. Dann kommst du aber an, da gibt es so, was weiß ich, 5, 6, 700 Länder, verschiedene Sprachen, komplettes Chaos.
Extrem fragmentiert.
Was machst du dann?
Klar. Du hast eine extrem fragmentierte Bevölkerung.
Eben. Und du kannst ja nicht sofort durchsteigen, was ist da Phase? An wen musst du dich wenden? Der eventuell deine Interessen vertreten könnte. Nachher wendest du dich an jemanden, der...
Wobei ich denke, dass das nur eine Phase in der Entwicklung der Menschheit ist, dass wir aktuell so kulturell zersplittert sind.
Es könnte schon sein, dass es irgendwann eine Art Weltregierung gibt.
Ja, überleg mal, wie lange die schon geht.
Ja, also die Menschheit gibt es seit was? Wie viele Sekunden von dem Tag, die es die Erde gibt?
Ja,
da gibt es doch diesen,
her,
für diesen Vergleich.
Ja, aber du kommst jetzt auf einen Planeten an, du weißt jetzt aus den ihrer Sicht, du kommst so an, du weißt es ja nicht.
Das ist richtig.
Du meinst, dass die Aliens so ein bisschen in Anführungszeichen naiv ankommen und sagen, wir helfen jetzt den
aber
Menschen.
Aber wieso? Ja. Wieso sollten sie das tun?
Das geht mir nicht in den Schädel. Aber wenn du durch den interstellaren Raum reisen kannst und hierher kommst, dann checkst du doch auch dann spätestens nach ein paar Wochen, Monaten, von mir aus Jahren, dass du gerade nicht für die ganze Welt arbeitest, sondern nur für eine Nation. Du checkst doch irgendwann, dass es verschiedene Länder und Sprachen gibt.
Ja, das zum einen und zum anderen, ich verstehe immer noch das Motiv nicht. Ich meine, aus welches Prinzip oder welches Ideal verfolgen Aliens, Technologie mit uns zu teilen oder uns da weiterzubringen?
Also diese Idee, dass die Aliens herkommen und uns aktiv helfen, uns weiterzuentwickeln, die finde ich jetzt nicht völligen Bullshit. Das ist schon im Bereich des Möglichen, aber ich finde es auch ein bisschen unplausibel.
Vielleicht haben sie eine Entwicklung ihrer Geschichte gehabt, die unserer jetzigen ähnelt, die katastrophal geendet ist und vielleicht auch nicht nur für uns, sondern umlegende Sternsystem eine Auswirkung haben würde, wenn wir uns genauso entwickeln würden und vielleicht wollen sie das verhindern.
Das kann ich
zum Beispiel ganz blöd gesagt.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Wir gehen nach Amerika und erzählen den Werk Gottes, weil wir glauben, dass das richtig ist.
Aber inwiefern würden sie uns doch versuchen, kulturell, soziologisch weiterzuhelfen und dann würden sie nicht uns einfach nur Raumschiffe bauen?
Wissen wir ja nicht, ob sie es tun. Weißt du ja nicht.
Also dieser Typ Bushman hat mit diversen Fotos seine Theorien untermauert, unter anderem auch von Aliens. Dummerweise wurden die mittlerweile als Fälschungen natürlich debunked, denn ein findiger Reddit-User hat die Puppe die Puppe gefunden, die auf diesen Fotos abgebildet ist. Also der hat genau diese Alien-Puppe gefunden, die auf diesen Bildern zu sehen ist.
Also, Thema erledigt.
Ja, schon vorbei.
Übrigens kennen wir sogar den Namen einer dieser Alien-Helfer in der Area 51. Sein Name ist J-Rod. Und mehrere Zeugen haben mittlerweile von einem Alien namens J-Rod berichtet.
Mhm. Klingt wie Roger.
Ja.
Ich würde gerne mal seinen echten Namen hören.
Aber was sagt ihr dazu, dass mehrere unabhängige Zeugen voneinander vom gleichen Alien berichten?
Einer erzählt's, ist in den Medien, ich hör's, ich mach's auch.
Ja, ja. Klar. Ja. Selbstverfreilich.
Da braucht man nicht weiter drüber zu diskutieren.
Boah, schon mal weiter schwitzen, gell?
Neu.
Neu.
Ja.
Das ist immer das Schlimme. Ich gehöre zu den Leuten, die unbedingt wollen, dass es wahr ist.
Das wollen wir alle.
Aber ich gehöre auch zu den Leuten, die trotzdem nicht über die Logik hinausgehen oder die Logik beiseite legen, bloß weil ich will, dass es wahr ist, weil dann wird es zur Religion. Und ich glaube es einfach nicht.
Vielleicht bin ich da auch in der Natur des Menschen zu sehr beschränkt, dass ich daran zweifle, dass es andere Spezies gibt, die nur das Beste für eine andere Spezies wollen. Hm. Ich meine, das haben wir, als wir Amerika entdeckt haben, auch nicht anders da gemacht mit den Indianern. Und wenn ich jetzt eine überlegene Alienrasse wäre und ich lande oder ich entdecke einen primitiven Planeten Erde mit irgendwelchen Popelmenschen, die nicht mal in der Lage sind, auf ihrem eigenen Planeten Frieden zu haben, dann würde ich einen Teufel tun und die auch noch technologisch unterstützen. Ich
und sogar mit irgendwelchen
Waffen. Das sind unsere Motive, das ist unser Weltbild.
Ja, ich sag aber ja, ich bin da wahrscheinlich zu sehr eingeschränkt in der eigenen menschlichen Denke.
Also lassen wir...
Dass ich nicht mehr vorstellen kann, dass es andere Spezies in einer vollkommenen, wohlwollenden Art und Weise den anderen Spezies helfen wollen.
Die Sache ist halt die, wenn wir jetzt mal so Sachen wie exotische Strahlenwaffen beiseite lassen und wirklich nur von diesen Antrieben sprechen, denn das ist das, meistens wird von diesen Raumschiffen und diesen Antrieben gesprochen, das ist trotzdem eine Waffe. Du kannst ein Antrieb, ein Flugobjekt, auch wenn du gar keine Waffe dazu mitlieferst, als Waffe benutzen. Wenn die Amerikaner Flugobjekte haben, die schneller, wendiger, vielleicht sogar getarnt fliegen können als alles andere, dann ist das faktisch ein militärischer Vorteil. Das ist eine Waffe. Du kannst als Alien-Spezies nicht hingehen und einfach einer Nation eine Waffe in die Hand geben.
Ja.
Gehen wir mal davon aus, dass diese Abstürze stattgefunden haben. Also dass zum Beispiel, dass sie uns nur beobachten wollten, aber haben es halt verkackt. Okay?
Ja.
Die werden gefangen genommen. Was machen die Amis mit denen? Folter sofort natürlich. Wir wollen alles wissen, bla bla bla.
Ne? Und das ist
so, und dann geht's los. Wie reagiert ein Alien auf Folter? Denkt er, weißt du was? Scheiß drauf, ich sag's ihm einfach.
Du musst viel grundsätzlicher ansetzen. Du musst dich ja erstmal mit diesem Alien in einer kommunikativen Ebene austauschen.
Eben, da geht's weiter.
Du kannst ja nicht mit dem Alien fragen, do you speak English?
Ja, die Amis machen das, Alter. Die Amis machen das.
Klar machen das.
Und dann kann der das auch noch, verstehst
du? I don't know how to speak English, motherfucker. Ja, Leute.
Das ist so abstrus.
I think you're Scottish.
Das ist der Inspector Murphy McIrish. Das ist doch ein wunderbarer Teaser auf Teil 2. Über die Area 51 haben wir jetzt ein bisschen geschnackt, ein bisschen gesprochen. Wir machen tatsächlich für heute jetzt einen Cut und teasen schon mal auf den zweiten Teil, wo alles dann zu einem logischen und allumfassenden Ende geführt wird. In der nächsten Folge sprechen wir über den Alien-Absturz in Roswell, sprechen vielleicht über Alien-Folter, über Analsonden, über Alien-Autopsien und viele andere spannende Dinge. Ja, schön, dass ihr dabei wart, ihr zwei Affen.
Jetzt wird gesoffen.
Das war Kack und Sach Premium Skepsis. Vielen Dank, dass ihr Bäcker dieses Podkack seid. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal auf Alpha Centauri.
Auf Wiedersehen.
Ciao. Yeah. Das war unsere Skepsis-Folge zur Area 51 aus dem Januar 2018. Die Folge über den Alien-Absturz von Roswell haben wir ebenfalls im Premium-Kanal der Kack- und Sachgeschichten veröffentlicht. Wenn euch das gefallen hat, wenn ihr Bock habt auf mehr Sachen wie dies, auf tolle Formate wie Skepsis, wie Holy Shit, wie die Stuhlprobe, wie Schrott und die Welt und einige andere Kuriositäten, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns die Kack- und Sachgeschichten unterstützt. Auf patreon.com/kackundsach. Ist ebenfalls auf unserer Webseite kackundsach.de verlinkt, könnt ihr uns mit einem kleinen Obolus unterstützen. Alle, die uns da Minimum $3 im Monat geben, dürfen unseren Premium-Kanal hören mit albernen Zusatzinhalten. Das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Sommer. Wir hören uns spätestens im September hier im Standardfeed. Und bis dahin immer schön grey bleiben.